Hallo, Karfreitag. Ein großer Tag, der jedes Jahr wiederkommt. Und es ist so ein großer Tag und auch so ein großes Thema. Gott wird Mensch. Ich finde es schön, diese Verbindung mit Weihnachten, die Beate heute gezogen hat. Weil genauso hat es Gott sich ja auch gedacht. Ne? Gott startet als dieser Sohn auf der Erde. Er tut dieses und jenes und am Ende kommt das Kreuz. Kommt die Auferstehung, es geht weiter und der Auferstandene erzählt seinen Jüngern vom Reich Gottes, er erscheint ihnen wieder und Jesus ist weiter lebendig begegnet heute. Wir feiern ganz besonders den Karfreitag, den Ostersonntag. Und es gibt so vieles zu sagen und heute möchte ich mit euch mal über die Frage sprechen, wie kam es eigentlich zum Kreuz? Ich möchte darauf schauen. Wann ging der Gedanke mit dem Kreuz eigentlich los? Wann hat Gott beschlossen, dass sein Sohn ans Kreuz gehen soll? War es vielleicht eine Entwicklung? Gott schuf den Menschen und dann ist Eden irgendwie schiefgegangen. Mensch, es hätte doch so schön sein können. Vielleicht hast du auch schon manchmal gedacht, Mensch, Adam und Eva, hättet ihr das nicht mehr ordentlich machen können? Wir hätten uns so viel Ärger erspart. Ja, hätte man denken können. So, da das Kreuz. Wann ging das los? Und dann ging es ja weiter und dann gab es mal einen Mose, der berufen wurde und der eine extreme Beziehung mit Gott hatte. Es heißt, dass er Gott von Angesicht zu Angesicht begegnete. Gott sprach nicht im Rätsel zu ihm. Es war eine gewaltige Offenbarung zwischen Gott und Mose. Und er ist sozusagen bis im Neuen Testament, also auch Jesus, wenn Jesus über ihn spricht, Mose ist wirklich ein absoluter geistlicher Riese gewesen. Mensch, das wäre doch, aber dann irgendwie geht es doch wieder schief. Dann Israel geht seinen Weg weiter und wenn du die Geschichte vom Israel liest, wie es dann auch dann ins Königtum gegangen ist, da immer wieder irren sie ab. Immer wieder irren sie ab und es funktioniert nicht so richtig. Als Jesus Christus auf der Bildfläche erscheint, ist Israel von den Römern besetzt, hat einen korrupten König und es liegt eigentlich alles ziemlich danieder. Es hat wieder nicht geklappt. Dass Gott vielleicht gedacht hat, jetzt muss ich doch meinen besten Mann schicken und das mit dem Kreuz, ich hätte ja gedacht, ich habe gehofft, ich komme drum rum. Oder beginnt die Geschichte des Kreuzes viel, viel früher und war sie von Anfang an beschlossen? Und ich glaube, so steht es in der Bibel. Gib uns doch mal diesen Vers aus dem 2. Timotheusbrief. Und an mehreren Stellen steht das, was hier auch steht. Und ich lese es mal vor aus 2. Timotheus 1, Vers 9. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Der Gnade, die uns gegeben ist vor der Zeit der Welt. Wann ist das? Wenn du die Bibel aufschließt und 1. Mose 1 anfängst zu lesen, ist es ja, ne? Und am Anfang, ne? Und Gott sprach, es werde Licht und so, wo Gott die Welt geschaffen hat. Und davor gab es auch eine Zeit, wo Gott war. Gott hat keinen Anfang, auch wenn uns das schwerfällt zu begreifen, aber Gott war eben schon da. Und vor dieser Zeit, in dieser Zeit, hat Gott beschlossen, dieser Christus darin, in diesem Christus, ist die Gnade für die Menschen beschlossen. Ich lese euch eine andere Stelle vor, wo das Gleiche steht. Epheser 1, die Verse 4 bis 6. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lobe seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Er wählt, ehe der Welt Grund gelegt war, in Christus. Und zu Christus gehört das Kreuz, ist es nicht von ihm zu trennen. Denn dort ist er ganz weit runtergegangen und dann hat der Vater ihn erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist. Das Kreuz ist also nicht die letzte Maßnahme Gottes, dass Gott gedacht hat, echt, muss ich es doch noch so machen. Es war von Anfang an beschlossen. Von Anfang an war es Gottes Plan, dass sein Sohn an das Kreuz gehen wird, um diesen Preis zu geben, um diesen Sieg zu erringen und eine andere Basis für die Menschen zu schaffen. Wäre es nicht vielleicht auch kleiner gegangen? Ist die Botschaft vielleicht zu groß? Weil die Botschaft kann ihn auch erschlagen. Gott wird Mensch. Gott geht über diese Erde und Gott lässt sich martern, Gott lässt sich bestrafen und geht ans Kreuz. Diese Botschaft ist ja auch gewaltig. Je mehr du darüber nachdenkst vielleicht, musst du denken, Mensch, hallo, Gott ist heilig, Gott ist Gott, Gott ist allmächtig. Wäre das denn nötig gewesen? Ich persönlich staune immer wieder vor dieser Botschaft und kann sie doch nicht fassen. Wie gewaltig, dass Gott das getan hat. Aber musste das wirklich sein? Und ich glaube, dass Gott wirklich alle Dinge wirkt. Er ist nicht nur der Schöpfer dieser Welt, er ist auch der Schöpfer der Geschichte. Und dass er mit Gott, dass er mit den Menschen eine Geschichte geschaffen hat, die dann zum Kreuz führt, dass wir das Kreuz aufnehmen können, erfassen können. Dass praktisch das, was du auch in der Bibel liest, ab 1. Mose, einen Sinn macht. Und im Kreuz ist der Mittelpunkt. Und im Kreuz ist dann die Basis für dieses Weite, was Gott geschaffen hat. Sonntag das Predigtthema, was hat das Kreuz verändert? Was hat das für den Menschen verändert? Was hat Gott damit praktisch ermöglicht, gebaut, geöffnet? Darum geht es übermorgen am Ostersonntag. Also wenn ich mir jetzt praktisch die Geschichte, die vor dem Kreuz liegt, vorstelle, als eine Art Hilfe für uns Menschen, dass wir verstehen, warum Gott das Kreuz gegeben hat. Wir können es nicht abschließend verstehen. Und ich will das ein Stück so verdeutlichen. Jetzt habe ich gerade ein Glas vergessen. Aber stellt euch mal vor, ich habe jetzt ein Glas Wasser in der Hand. Okay? Und ich würde dieses Glas Wasser in eine Mikrowelle stellen und würde auf 2 Minuten, ne, 600 Watt, 2 Minuten. So. Was passiert, wenn ich die Mikrowelle aufmache? Ist wirklich heiß geworden, oder? Wird wahrscheinlich auch gekocht haben. Mit Wasser geht das jetzt ziemlich schnell. Und dann hätte ich jetzt die Frage, warum ist dieses Wasser kochend heiß? Warum ist dieses Wasser kochend heiß? Nun gibt es 2 Antworten und ihr müsst jetzt sagen, welches die richtige ist. Der erste sagt, es sind diese Strahlen der Mikrowelle, ja, diese Mikrowellenstrahlen sind auf die Wassermoleküle getroffen, haben sie in Bewegung versetzt, haben Energie hineingebracht, so ist das Wasser zum Kochen gekommen, deswegen ist es zum Teil, sind Teile des Wassers gasförmig geworden, sodass es anfing auch zu kochen. Deswegen ist es so heiß, ist die erste Antwort. Der zweite sagt, das Wasser ist deswegen so heiß geworden, weil du es in die Mikrowelle gestellt hast. Welche Antwort ist richtig? Ne? Und das ist ein Stück die Krux beim Kreuz. Weil man kann am Kreuz, was Gott getan hat, wirklich auch verzweifeln. Und genauso sagt es auch die Bibel. Im Neuen Testament gibt es ein Wort, das da heißt, dass das Kreuz, heißt es, den Griechen eine Torheit, den Juden ein Ärgernis. Was ist damit gemeint? Das Griechische steht für ein Denken, was auch uns geprägt hat. Ne? Also es ist dem deutschen Denken relativ ähnlich. Ne? Und du scheiterst mit deinem Denken. Ich habe das jetzt, ich habe dieses Thema auch angekündigt, warum das Kreuz, und habe auch in dieser Art und Weise gedacht. Und dachte so, Mensch, eine wirkliche Logik aufzubauen, dass der Sohn Gottes ans Kreuz gehen musste, schaffe ich nicht. Vielleicht gibt es die im Himmel. Ne? Vielleicht gibt es da eine Offenbarung, dass Gott das tatsächlich zeigt. Aber es ist nicht zu fassen. Aber es gibt dieses Warum ging Jesus ans Kreuz, weil Gott es so wollte. Weil Gott es so wollte, ist Jesus Mensch geworden. Weil Gott es so wollte, ist er in diese Niedrigkeit, in diese Schande, in diese Verletzung, in diese Schmach gegangen. Weil Gott es so wollte, war das die Gerechtigkeit, die gilt, dass der Preis bezahlt ist. Und weil Gott es so wollte, ist das Angebot für dich, das Angebot für mich, dass dadurch die Gerechtigkeit mit Gott hergestellt werden kann, alles in Ordnung ist, wenn du es glaubst, wenn du es im Glauben annimmst. Also dieses zweimal, warum ist etwas so? Es gibt eine Logik und es gibt eine Art, weil jemand es wollte, weil jemand es getan hat, wie mit dem Glas Wasser in der Mikrowelle. Und Gott versucht uns mitzunehmen. Und ich schaue jetzt mal ein Stück in die Bibel, logischerweise dann im Alten Testament, schaue ein Stück zurück. Da geht es also los mit dem Garten Eden. Wie war das doch gleich? Und Gott schuf den Menschen. Da heißt es in 1. Mose 1, Vers 26, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Er schuf sie gut und rein, er schuf sie nach seinem Bilde. Und sie sind in Gemeinschaft. Es heißt dort im Garten Eden, dass Gott dort im Garten wandelte. Und er sprach direkt, wie wir jetzt miteinander sprechen. Ich meine, ihr sprecht nicht wirklich, aber ich mit euch, also ne, ihr wisst, was ich meine. So konnten die miteinander sprechen damals. Der Wahnsinn. Gott war ganz nah. Gott war ganz nah. Es war so viel perfekt. Da war keine Sünde, dieses, man kann den anderen nicht verstehen, dass es so schnell zu Missverständnissen kommt. Da war kein Argwohn. Da war kein Treuebruch und nichts. Aber trotzdem klappte es nicht. Der Mensch entschied sich gegen Gott. Es kam zu diesem Sündenfall. Natürlich hat der Feind da mitgeholfen, aber so geht Gott auch nicht mit Adam und Eva um, dass er sagt, naja gut, ihr konntet ja eigentlich nichts dafür, ihr wurdet ja verführt, sondern sie hatten eine eigene Verantwortung und es scheitert. Mensch, Gott, du bist doch Gott, du weißt doch alle Dinge. Gott, du bist Gott, du kannst doch alle Dinge, du bist doch der Allmächtige. Hättest du das nicht so machen können in Eden, dass es dazu nicht kommt? Vielleicht hätte er, wahrscheinlich hätte er das tun können, aber irgendwie das, was Gott wollte, war irgendwie anders. Dass er sagt, okay, ich will dem Menschen diese Freiheit geben. Weil das, was ich mir mit dem Menschen wünsche, dass es eine wirkliche Freundschaft wird, dass es wirklich eine Liebesbeziehung wird, das geht nicht ohne Freiheit. Und dann muss es auch die Freiheit geben, dass er sich gegen mich entscheiden kann. Manchmal denke auch ich persönlich, ach Herr, hättest du das nicht doch irgendwie anders machen können? Aber er hat es so beschlossen. Und am Ende ist er Gott, er weiß was Gutes und steht auch für alles ein. Aber trotzdem sehen wir das. Selbst in diesem so perfekten Umfeld, in einem so guten Umfeld, hat der Mensch es mit Gott nicht geschafft. Weil vielleicht denkst du das auch manchmal. Ich würde ja das und das mit Gott leben oder Menschen würden sich auch bekehren oder Menschen würden dies tun, wenn die Bedingungen nur besser wären. Wäre es wirklich so? Oder ist der Mensch dazu gar nicht fähig, das Gute dauerhaft so zu leben? Braucht er irgendwie Hilfe? Das könnte man neben vielem anderen, was uns der Anfang der Bibel erzählt, durchaus rausnehmen. Da war der Mensch ohne Sünde, in der Freiheit, der Feind war da und er entscheidet sich doch gegen Gott. Mindestens ein Gedanke daraus Demut abzuleiten. Zu sagen, okay, Herr, wenn selbst Adam und Eva sich da so schwer taten, so will ich doch demütig sein, führe mich auf rechten Weg, lass mich dir treu sein, könnte man ableiten. Wie gesagt, unser Hintergrund ist immer dieses Kreuz. War das wirklich nötig? Musste das sein? Wäre es nicht anders gegangen? Und wir haben diese erste Demonstration, den Garten Eden, der doch irgendwie scheiterte. Bei allem Respekt, bei aller Schönheit, bei allen Möglichkeiten, aller Gegenwart Gottes, führt es doch zum Sündenfall und dass Adam und Eva dann tatsächlich den Garten Eden auch verlassen müssen. Wie geht die Geschichte weiter? Es kommt eine vollkommen andere Aufstellung, denn sie sind ja nicht sofort tot. Sie haben auch nicht jede Möglichkeit zu denken, die Möglichkeit ihres Gewissens, all das nicht verloren. Wie stellt sich der Mensch alleine an? Das ist die zweite Lektion, die Gott der Menschheit gibt und wo die Menschheit mit Hilfe der Bibel die ganze Zeit drauf zurückgucken kann. Wie macht es der Mensch, der selber versucht, gut zu sein? Wir haben also eine Zeit, und wir müssen uns das kurz bewusst machen, es gibt in dieser Zeit keine Bibel. Heute kann jeder, gerade für Deutschland gilt das, der will, die Bibel in die Hand nehmen und lesen. Er wird nicht alles verstehen, aber hat eine Chance, Dinge zu verstehen, hat eine Chance, gute Fragen zu finden und dann vielleicht zu gucken, wer kann ihm das beantworten. Diese Bibel gab es damals nicht. Es gab auch keine Sachkundigen, es gab keine Priesterschaft. Leviten, Priester gab es erst viel später. Damals gab es noch keine Leviten. Es gab damals auch kein Gesetz, was bekannt gewesen wäre. Später, als Mose mit den Israeliten in der Wüste unterwegs ist, da gibt es ein Gesetz, was so viel zeigen konnte über Gott. Hier noch nicht. Es gab auch keine Propheten. Keine Propheten, die hineinkommen in eine Situation, wo gewisse, man könnte mit heutigem Deutsch auch sagen, eine Betriebsblindheit entstanden ist. Oder Leute einfach auch in Dunkelheit geraten sind und nicht mehr klar sehen, wo ein prophetisches Wort reinsprechen soll, die Perspektive Gottes neu zu sehen, Gottes Willen neu zu erkennen und sich neu zu Gott zu kehren. Auch Propheten gab es nicht. So viel hat gefehlt. Und es war auch keine Gemeinde da. Man ist mit anderen zusammen mit Gott unterwegs. Der Mensch hatte seinen Verstand und sein Gewissen in dieser Zeit. Und man kann mal denken, ja, das waren ja alte Zeiten. Aber wisst ihr was? Ganz viele Menschen machen es heute ganz genauso. Hast du schon mal Folgendes gehört? Ich brauche für meinen Glauben keine Kirche. Ich mache das so. Die Bibel, ach nee, das ist nicht so meins oder so. Ich glaube so an Gott. Nee, Pfarrer, hör mir auf mit denen. Außerdem habe ich schon gehört, das hat schon wieder einen Missbrauchsskandal gegeben. Ja, kennst du solche Sprüche? Diese Nummer, die da erzählt wird für die Zeit nach dem Garten Eden, vor der Sintflut, den Style leben heute ganz viele und sagen, ich mache das mit Gott schon so. Ey, Gott ist doch so und wenn Gott Liebe ist, dann muss er das doch in Ordnung finden. Ja, dann mache ich das mit Partnerschaft, Sexualität, Geld, so komm, Gott ist doch gut. Und sich irgendwas zu denken mit Gott. Und genauso haben die Menschen es damals gemacht. Und Gott zeigt dieses Zeitalter. Und was kommt bei dieser Weise raus? Damals kam Folgendes raus. 1. Mose 6, ein paar Verse ab Vers 5. Als aber der Herr sah, dass des Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, immer da, da reute es den Herrn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde. Vom Menschen an bis hin zum Vieh und bis zum Gewürm, bis zu den Vögeln unter dem Himmel, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Das kam damals raus. Der Mensch, der nach seinem Verstand fragt, nach seinem Gewissen und dann unterwegs ist, ich mache das schon. Dort in der Bibel steht nicht, dass alle gesagt haben, wir wollen von Gott nichts wissen. Dort in der Bibel steht nicht, sie hatten an dem Guten kein Interesse und diesen Dingen. Die haben einfach ihr Ding gemacht. Und heute, viele tausende Jahre später, ist es ein anderes Ergebnis, was rauskommt? Oder ist es genau dasselbe Ergebnis? Wenn Menschen ohne Bibel, ohne Kirche, ohne Hilfe, ohne eine Priesterschaft und so weiter solche Sachen leben wie, ich mache mir meinen Glauben alleine. Für mich reicht es auch, wenn ich in den Wald gehe. Es kommt genau dasselbe raus. Heute ist es ganz normal, dass man Kinder abtreibt. Ist ganz normal. Heute ist es ganz normal, dass Ehe eine beliebige Größe geworden ist. Heute ist es ganz normal, zu lästern. Es ist ein Unterhaltungsprogramm. Es gibt Comedians, die sind in Ordnung. Es gibt Comedians, die sind in Ordnung, die kann man hören. Da geht es um Verstand, um Witz. Und es gibt Comedians, die sind die ganze Zeit unter der Gürtellinie. Die sind die ganze Zeit als Spötter und Lästerer unterwegs. Sünde als Unterhaltungsprogramm. Von sozialen, wirtschaftlichen Ungerechtigkeiten, von Kriegen mal ganz abgesehen. Der Mensch alleine ohne Gott kommt zu den Ergebnissen, wie genau es damals auch war, zu Verderbtheit und Bosheit. Der Mensch schafft es also nicht alleine. Nach dem Motto, jemand, der vor dem Kreuz sagt, Mensch, Jesus, das wäre jetzt echt nicht nötig gewesen, das muss nicht sein. Du, ich schaffe das auch alleine, ich mache das. Nein, der Mensch schafft es nicht alleine. Und wenn jemand ein bisschen ehrlich ist, ein bisschen ins Licht kommt, merkt er das auch. Nein, er schafft es nicht alleine. Und die Geschichte geht nun weiter. Die Geschichte Gottes mit den Menschen geht weiter. Und Gott macht nach der Sintflut einen neuen Anfang. Gott wandelt sein Modell, die Menschen zu lehren, ihnen etwas zu zeigen, ihnen etwas zu offenbaren. Gott erwählt einen Mann, Abraham, und fängt eine ganz neue Geschichte an. Und sagt, aus diesem einen Mann möchte ich ein Volk machen. Und er wird das auch schaffen. Und er fängt auch etwas anderes hier neu an. Er zeigt, und ich möchte in ganz persönlicher Beziehung leben, auch wenn eine Welt viel Dunkel und Unheil hat, möchte ich in einer wirklich persönlichen Beziehung leben. Abraham, Isaak und Jakob sind diese drei Männer. Bei Josef her geht das später weiter, wo Gott zeigt, ich möchte in persönlicher Beziehung leben und ich zeige, ich schließe einen Bund. Abraham ist ein Beginn, wo Gott anfängt mit Menschen, mit Noah schließt er den ersten Bund und dann aber vor allen Dingen mit Abraham und dann geht es weiter. Er schließt einen Bund, er tritt bewusst in persönliche und in verbindliche Beziehung. Und es ist keine Einzelsache, sondern damals sagt er schon in 1. Mose 12, 3, ich will segnen, spricht er zu Abraham, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Mit Abraham beginnt er etwas, wo alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden sollen. Wie meint er das? Weil mit ihm, mit Abraham, möchte er das Volk Israel gründen. Es wird Jakob sein, das ist praktisch dann sein Enkel, der erst Jakob heißt und nach einer besonderen Geschichte den Namen Israel bekommt. Da wird der Name Israel geboren. Das ist Hebräisch und heißt übersetzt Gott kämpft. Etwas, was die Geschichte Israels dann auch weiter zeigt. Gott kämpft um den Menschen und ist mit den Menschen unterwegs. Da beginnt etwas Neues. Und dieses Neue, erst diese Familie, die größer wird, dann dieses Volk, soll etwas sein, was den Menschen auf der Erde, den Völkern etwas zeigt, so kann es aussehen, mit Gott zu leben. So kann es aussehen. Israel soll praktisch wie eine Fackel in der Dunkelheit sein, wie ein Licht, das leuchtet. So, die zeigen, so ist Gott, die praktisch wie Botschafter sind. Eine Leuchte in die Dunkelheit, dass andere Völker zu sehen, wie ist das mit Gott. Und so geht dann diese Geschichte weiter, dass dann Israel ein Gesetz bekommt. Und das Gesetz war keine Plage. Wir hören das heute mit unseren Ohren sehr, okay, ist das verboten und das geht nicht. Aber die Gabe des Gesetzes wird in der Bibel auch als Bundesgabe bezeichnet. Die Chance, ihr könnt anders leben. Die Chance, ihr wisst, wie ich eigentlich bin und denke. Ihr Menschen, ihr wisst, was mir eigentlich wichtig ist. Und das Gesetz ist ja auch eine Möglichkeit, wie geschieht Vergebung. Das übersehen wir vielleicht ein bisschen. Das Gesetz ist auch da, um Dinge zu klären. Zum Gesetz gehört dann auch ein Gerichter, der auch begnadigen kann. Ein Gesetz heißt nicht immer Verurteilung und Strafe. Das heißt auch Klärung. Hey, das ist doch recht. Das heißt auch, okay, das ist jetzt vielleicht ein Preis, den du zahlen musst. Oder heißt dann, das Opfer wird eingeführt, es gibt Vergebung. Und dass Israel damit etwas bekam, was kein anderes Volk hatte. Und wo es um Israel ganz normal war, Menschen zu opfern. Ja? Manchmal denkt man, ach, Israel hat sich wieder mit anderen Kulten und anderen Religionen irgendwie vermischt und so. Ach Mensch, Gott, der war aber ganz schön kleinlich. Das war nicht einfach irgendwie, die hatten eine andere Meinung. Da war das Menschenopfer zum Beispiel ganz normal. Und Israel hat es leider immer wieder gemacht, auch seine eigenen Kinder, weil sie diese Dinge dann zum Teil aufgenommen haben, zu opfern. Das heißt dann in der Bibel, die Kinder durchs Feuer gehen zu lassen. Das heißt, kleine Kinder zu verbrennen. Grausige, grausige Dinge. Und das hat Gott geekelt. Aber sie bekommen das Gesetz. Sie bekommen auch später ein Königtum. Nach dem Motto, guckt, dass man vielleicht sagt, okay, wir schaffen das, wenn wir die richtigen Herrscher haben. Wenn wir einen ordentlichen König haben. Das war mit Saul ein Versuch und mit David gab es dann eine richtig gute Variante. Ein Hiskia hat auch vieles gut gemacht. Ein Josia, es gab auch gute Könige neben schlechten Königen in Israel. Und so gibt es etwas, was Gott gebrauchen möchte, dass es nach außen scheint. Schaut ihr Völker, so kann es sein, mit dem lebendigen Gott zu leben. Und ein Stück weit hat das auch funktioniert, zum Beispiel während der Zeit Davids. Aber es hat auch immer wieder nicht funktioniert. Und wenn du diese Geschichte von Israel über die Jahrhunderte liest, hast du das, wie sie immer wieder anderen Göttern nachgelaufen sind. Wie es Ungerechtigkeit und Blutvergießen in Israel gab. Und so ist es am Ende auch hier, dass der Mensch es nicht schafft. Der Mensch bekommt das Gesetz, der Mensch bekommt auch einen guten König. Er bekommt Chancen, aber doch ist es immer wieder, der Mensch vergisst Gott, er fällt in Ungerechtigkeit, er läuft anderen Göttern nach. Und ich nenne diese Zeit wo Israel erwählt wird für diesen besonderen Dienst, war die Zeit der Kooperation. Da ist Gott kooperiert mit den Menschen. Ich gebe euch einen guten König, ich gebe euch ein Gesetz, ich gebe euch dieses Opfer, dass ihr Vergebung habt, ich gebe euch die Leviten als Priesterschaft und. Ich gebe euch auch ein Land, ich stehe zu euch. Und trotzdem ist es wackelig und dann scheitert es. Das Königtum, wie vorhin schon gesagt, zur Zeit Jesu, Israel ist fremdbesetzt. Der Tempel dient eigentlich politischen Zwecken. Es gibt eine religiöse Elite, die sich um Gott nicht wirklich kümmert. Ganz vorneweg die Pharisäer und Schriftgelehrten, aber es ging weit über sie hinaus. Und Israel hat seine geistliche Bestimmung nicht erfüllt. Es sollte diese Leuchte der Völker sein. Es sollte dieses reine Volk sein. Das war Gottes Herz. Und im Alten Testament lesen wir auch immer, wie, ob es jetzt Hosea ist oder was ich, lesen wir immer wieder, wie es Gott damit geht, wie es Gott das Herz zerreißt. Gott gebraucht dieses Bild eines Ehemanns und einer Ehefrau, wo die Ehefrau dem Ehemann untreu wird und das immer wieder tut. Und wie Gott darunter leidet, unter der Untreue seines Volkes. Und zur Zeit Jesu erfüllt sich dann praktisch diese geistliche Niederlage Israels. Auch der Zeitpunkt, wo Israel eigentlich seinen König empfangen soll. Israel ist natürlich grundsätzlich gedacht als dieser Retter der ganzen Menschheit. Das ist er auch. Aber er ist auch der König Israels. Und es scheitert. Der König Israels wird zwar noch beim Einzug in Jerusalem empfangen, mit großem Tamtam und Jubel, aber dann kurze Zeit später auch umgebracht. Die Berufung Israels scheitert. Das heißt nicht, dass die Erwählung Israels aufgehoben ist. Das heißt nicht, dass der Bund Gottes mit Israel aufgehoben ist. Das heißt nicht, dass Gott seinen Plan mit Israel nicht noch erfüllen wird. Das heißt es nicht. Aber zu dieser Zeit, von unserer Zeitrechnung um das Jahr 0 herum und später ungefähr 30, 32, 33, als Israel gekreuzigt wird, scheitert Israel. Doch das hat nicht geklappt. Aber Gott wird nicht überrascht. Und wie wir gesagt haben, Samuel, vielleicht könntest du den Bibelvers nochmal dran schmeißen, das Kreuz war von Gott immer geplant. Und weder Menschen, die Gott abgelehnt haben, noch der Teufel, der natürlich gerne umfangreich reingewirkt hat, haben es geschafft, Gottes Plan zu vereiteln. Sondern Gott wusste, was kommen wird. Gott war vorbereitet. Er ist von seinem Geschöpf nicht überrascht worden. Weder von seinem gefallenen Engel überrascht worden, noch von den Menschen, die er geschaffen worden, überrascht worden. Und wie es hier eben heißt, die Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt, vor aller Zeit, hat er diesen Christus beschlossen. Und es ist praktisch jetzt auf dieses Kreuz zugelaufen. Und in diesem Kreuz an Karfreitag tut Jesus große Sachen. Und ich will es mal an 7 Punkten festmachen, was er tut. Dieses Ganze, eine Basis zu legen, dass es zwischen Gott und den Menschen stimmt, schafft er, weil er das vollkommene Opfer gibt. Ich lese mal aus, wo haben wir es? Galater 2,16. Da heißt es, doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus sind auch wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes, denn durch des Gesetzes Werke wird kein Mensch gerecht. An anderer Stelle heißt es, er ist der Anfänger des Glaubens. Er ist das vollkommene Opfer. Es ist durch ihn jetzt alles geschafft. Das, was an anderen Stellen immer wieder ein Anfang war, durch das Gesetz mit Mose und all diese Dinge, er bringt das Vollkommene und das halten wird. Das wird nicht mehr scheitern. Erstens, er bringt diese Basis, bringt dieses Fundament, dass es nicht mehr scheitern wird. Und das, was bei Israel nicht möglich, also dann gescheitert ist, dieses Licht für die Völker zu sein, dass die Menschen nach Jerusalem, dass die Menschen zu Gott kommen und ihn erpreisen, ihn erkennen, sich nach ihm ausrichten, er ist dieses neue Licht. Jesus sagt es auch, ich bin das Licht der Welt und er baut seine Gemeinde, um dieses Licht der Welt zu sein. Und dieses Licht steht jetzt. An anderer Stelle, die Geschichte wird weitergehen, wir sind hier an einem Zeitpunkt mit der Kreuzigung und Auferstehung, wird er mit Israel Großes tun. Davon ist im Römerbrief zu lesen und an anderen Stellen, Gott schafft das mit Israel. Aber zu dieser Zeit ist es diese Niederlage, aber er übernimmt es. Er ist das Licht der Welt. Und er ist das Maß aller Dinge. Es heißt im 1. Johannes 5, wer den Sohn hat, hat das Leben, wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Er entscheidet alle Dinge. Er entscheidet alle Dinge. Er ist dieser Retter. Und er bringt die volle Freiheit, das, was auch das Gesetz, was Gottes Wirken tun sollte. So hat er sich offenbart. Als Gott das gefangene Volk aus Israel befreit, ist er dieser Befreier. Die Weltmacht Ägypten ringt er nieder mit Zeichen und Wundern, mit gewaltigen Machttaten und zeigt sich jetzt dieser Gott, der Befreier ist, der Erlöser ist, der rausholt. Da, so als dieser zeigt er sich. Und das war praktisch die Vorspeise. Das Eigentliche ist, damit wir eine Idee haben, was es bedeutet, was Jesus an Freiheit am Kreuz getan hat. Er hat befreit. Er hat die Macht des Todes gebrochen. Hebräer 2, ab 14 heißt es, weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, wir, hatte er gleichermaßen daran Anteil, auf dass er durch den Tod die Macht nehme, dem, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel, und die erlöste, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten. Jesus besiegt den Tod und nimmt dem Teufel die Macht. Er besiegt die Sünde. Er besiegt die Finsternis und diese Freiheit bleibt. Und du und ich dürfen diese in Anspruch nehmen und er kann diese Freiheit, diese Befreiung, diese Erlösung in jedes Menschenleben bringen, dass sich ihm öffnet, dass sich ihm vertraut, dass Jesus Christus als diesen Retter und Befreier willkommen heißt. Und er erfüllt auch das Gesetz. Gott hatte ja das Gesetz gegeben und gesagt, das ist nötig, um vor mir gerecht zu sein. Obwohl, wie ich auch vorhin an der einen Stelle gelesen habe, kein Mensch ist fähig, das Gesetz zu erfüllen. Hey, hallo, welchen Sinn macht es dann? Wie kann Gott ein Gesetz geben, wenn es kein Mensch erfüllen kann? Welchen Sinn hat es dann? An den Punkt zu kommen, Gott, ich bin schuldig und ich kann vor dir nicht gerecht sein aus eigener Kraft. Bitte sei mir gnädig und damit bereitet zu sein, aus Gnade die Gerechtigkeit zu empfangen. Und das ist der einzige Weg, durch den ein Mensch gerecht werden kann. Nicht, weil er zu den Besseren gehört. Nicht, weil er das Schlimme eines Mordes eines XY nicht begangen hat. Sondern ein Mensch, der sich vor Gott beugt. Ich schaffe es nicht, ich bin schuldig, erbarme dich meiner. Bitte sei mir gnädig, dem dann vergeben wird. So steht es auch direkt geschrieben. Jesus gibt im Neuen Testament eine Situation, wo es um die Frage der Gerechtigkeit geht. Und er erzählt folgende Geschichte. Da ist ein Pharisäer, also ein super frommer Typ, und dann ist ein Zöllner, die Verachteten der Gesellschaft, die waren immer korrupte Hunde, ja. Also es ist schon klar und das ist auch jetzt, ne, das ist auch wirklich so. Aber die verhalten sich in einer bestimmten Situation ganz unterschiedlich. Der Pharisäer geht in den Tempel und sagt, gut, ich gebe meinen Zehnten und ich breche nicht die Ehe, ich halte auch den Sabbat. Und gut, dass ich nicht so bin wie die anderen, gut, dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner. Sagt er im Tempel, wo es nur Gnade gibt. Und Jesus erzählt die Geschichte weiter und sagt, und der andere, der Zöllner, traute sich nicht, in den Tempel zu gehen, aus einer Scham, aus einer Bewusstsein, dass er nicht gut ist. Dieser Zöllner aber schlägt sie an die Brust und sagt, sei mir Sünder gnädig. Diese Kapitulation, sei mir gnädig. Und Jesus sagt, dieser Zöllner, der ging gerechtfertigt hinweg, weil nur die Gnade gerecht macht, weil nur die Gnade gerecht macht. Und das hat Jesus jedem Menschen erkauft, der es annehmen möchte. Und Jesus hat damit auch gezeigt, Gott hält Wort. Denn was am Kreuz passierte, wir merken ja schon vor aller Zeit, das wusste Gott, da wussten es die Menschen noch nicht. Ein Mose wusste das noch nicht, dass das so kommen wird mit dem Kreuz. Aber auch ein Jesaja, ungefähr 600 Jahre bevor Jesus lebte und auf die Erde kam, das heißt lebte hat er ja schon vorher, aber bevor Jesus als Gottes Sohn Mensch wurde, auf die Erde kam, ungefähr 600 Jahre vorher hat er das prophezeit. Auch Beate hat uns aus einer der Prophezeiungen einige Verse vorgelesen und ich möchte das kurz auch tun wo es heißt, für wahr, er trug unsere Krankheit, heißt es in Jesaja 53, ab Vers 4 hier, geschrieben 600 Jahre vor Christus, prophezeit. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den Geplagten und von Gott geschlagenen und der von Gott gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. So ist es da prophezeit worden. 600 Jahre, bevor der Menschensohn auf Erden kam. Dass es dann das Kreuz wurde, denke auch Jesaja konnte sich das wahrscheinlich auch nicht so richtig vorstellen, weil es so ungeheuerlich ist. Wie kann der heilige Gottessohn in so eine fürchterliche Todesart gehen? Aber es passierte genauso. Aber es zeigt auch, Gott weiß, was ist, Gott weiß, was kommt und er hält sein Wort. Und es ist eben auch ein Zeichen, dass es wirklich er wert ist, auf ihn dieses Vertrauen zu setzen. Was er angekündigt hat, das tut er. Er hält Wort. Und so hat Jesus praktisch diese Geschichte, die du im Alten Testament liest, er hat sie wirklich hier ein Stück abgeschlossen. Denn mit ihm endet ja auch das Alte Testament. Ja? Und mit ihm beginnt das Neue Testament. Er ist die Erfüllung des Alten Testamentes. Deswegen ist es immer noch wichtig. Ja? Und man sagt es, dass in Christus, durch Jesus, das Alte Testament gelesen ist, nochmal ein anderes Licht entfaltet. Und jetzt auch ein Stück, wie ich es versucht habe, darzustellen, die Geschichte Abrahams zu lesen. Warum hat Gott Abraham berufen? Die Rettungsgeschichte Israels zu lesen, als ein Bild auf das, was Jesus dann getan hat. Das wären manche eigene Predigten, die man hier halten könnte. So ist das Alte Testament auch ein Schatz. Es erzählt von persönlicher Begegnung, persönlichem Leben von Gott. Es offenbart so viel über Gott und es bereitet den Christus vor. Und erfüllt es, dass man das Kreuz ein Stück, was Jesus da getan hat, verstehen kann, um dann bereit zu sein für das Neue Testament, für die neue Botschaft. Das heißt nicht neu, sondern praktisch dann die Botschaft dieses neuen Lebens, was Jesus bringt, diesen neuen Bund, den er schließt. Jesus hat es erfüllt und wie ich begonnen habe, so beende ich auch diese Predigt, ich kann es nicht logisch erklären, zwingend durch Argumente, dass der Sohn Gottes ans Kreuz gehen musste. Aber es war Gottes Wille und geschrieben steht, es war das vollkommene Opfer. Und es ist auch eine gewaltige Offenbarung des Wesens Gottes. Wie demütig ist dieser Gott? Wie mächtig im Sinne von Vergebung zu wirken, barmherzig zu sein? Wie mächtig ist dieser Gott? Wie gewaltig ist seine Liebe, dass er dazu bereit ist, das Kreuz zu tun? So ist Karfreitag auch ein Tag, der nach Offenbarung fragt, neu zu schauen, boah, dieser gewaltige Jesus, wer ist dieser Jesus, dass er das getan hat? Und vom Verstand vielleicht auch ein Stück zurückzutreten. An vielen Stellen ist der Verstand so willkommen und auch so wichtig. Aber es gibt Momente, wo es auch gut ist, Gott seine Gottheit zu lassen, ihm sein Geheimnis zu lassen. Manche Dinge verstehen wir ein Stück, aber irgendwann kann man einfach auch sagen, okay, du bist Gott, ich bete dich an. Das ist eine gute Entscheidung. Glaube auch gerade am Kreuz. Ich bete dich an und ich nehme das an, was du getan hast. Und das ist das Beste, was wir mit dem Kreuz, mit Jesu Werk tun können. Es anzunehmen und was wir verstehen, danke. Und im Himmel wird es viele, viele Antworten geben. Soweit heute zum Kreuz. Und übermorgen soll es weitergehen. Was hat Jesus damit geöffnet? Wie sieht dieses neue Leben, diese neue Welt aus, die Gott damit geöffnet, die Jesus damit erkauft hat, die er dir anbietet, darin zu leben, dass wir andere Menschen sein können, ein anderes Licht sein können in dieser Welt? Was hat er da getan? Da geht's am Sonntag weiter. Amen.